Die Kanzler gleitet heute so gut auf dieser Bühne. Ein Kompliment an den, der gestern die Bühne geputzt hat. Danke vielmals. Die zweite Bitte vom Vater Unser, dort sagt Jesus, dein Reich soll kommen. Wir kommen gerade von dem Vers her, dass der Name von Gott, dass der soll gross sein. Und wir haben schon ein paar Prediger gehört, jetzt von Matthias, dass ja, hinter dem Namen sich wirklich etwas Gewaltiges verbirgt, dass da wirklich ein ganzes Universum damit erschaffen wird. Und jetzt, im Namen von dem grossen Gott, soll jetzt das Reich anbrechen. Eine neue Herrschaft. Ich weiss nicht, was das bei dir auslöst, wenn dir jetzt jemand sagen würde, nehmen wir jetzt mal an, Politiker, ja, es bricht jetzt einfach eine neue Herrschaft an. Ich weiss nicht, ob das bei dir eher Aversionen auslöst oder ob du sagst, mal, endlich wird alles anders. Sind viele spannende Fragen damit verbunden. Und ich denke, den Zeitgenossen von Jesus ist es genau gleich gegangen. Und wir wollen heute miteinander anschauen, ja, was haben denn wirklich Jesus Zeitgenossen, was hat sein Volk, was haben die Juden darunter verstanden, was hat er tatsächlich gemeint, das ist vielleicht nicht ganz das Gleiche gewesen. Und vor allem am Schluss noch, ja, was hat das Ganze mit uns zu tun? Was kommt da, was ist das für ein Reich, was da kommt? Wie sind wir da involviert? Wenn wir jetzt mal von der Geschichte ein bisschen zurückdrehen, etwa 2000 Jahre, wir stellen uns vor, Jesus spricht da Gott sein Gebet zu den Jüngern und sagt, dein Reich soll kommen. Die Juden, die das gehört haben, die da zugelassen haben, da hat Jesus einen Nerv getüpft. Weil das Thema Reich Gottes, das war sehr, sehr präsent gewesen bei den Juden. Mal. Man muss sich vorstellen, die Juden, die in Israel gelebt haben, die sind unter der Besatzungsmacht der Römer gestanden. Die sind eingenommen worden. Die Römer haben da alle wichtigen Ämter besetzt, haben die Regierung gestellt. Und ja, die Juden sind auch darunter gekommen. Die haben sich nicht mehr können autonom verwalten. Und die Juden haben sich dann sehr eine grosse Sehnsucht dafür gehabt. Weil sie haben ja die Verheißung gehabt aus dem Alten Testament, dass Gott irgendwann wird kommen und das neue Reich wird aufrichten, seine Herrschaft will aufrichten. Und damit haben sie ganz viele Sachen haben sie damit verbunden, so ganz praktisch im Alltag. Das hat zum Beispiel für sie geheissen, ganz praktisch, wenn Gott sein Reich aufrichtet, dann wird er die Römer wird er wieder aus dem Land rausrühren. Die Besatzungsmacht, die nimmt das Ende. Das war also sehr auch etwas Politisches gewesen, aber sie haben auch ja, sie haben mit dem Reich Gottes haben sie auch geografisch etwas verbunden. Für sie war klar gewesen, das Reich Gottes, das kommt nicht irgendwo. Das kommt in Israel. Und Jerusalem ist der Ausgangspunkt. In Jerusalem ist ja dort mal ein Tempel gestanden. Dort hat Gott gewohnt und für sie war klar gewesen, ja, das Reich Gottes, das fängt quasi bei Gottes Zuhause fängt das an. Und das Dritte, was sie damit verbunden haben, war, das Reich Gottes, das ist etwas, das betrifft hauptsächlich sie als, Israel, als Volk Israel, sie als das auserwählte Volk, wo die Geschichte gegangen ist mit Gott. Sie sind hauptsächlich davon betroffen. Die Vorstellung, dass das Reich kommt und sich vielleicht in Europa ausbreitet, Afrika hat man dort mal noch nicht gekannt, oder generell auf der ganzen Welt, das ist wie, hat man sich gar nicht so können vorstellen oder hat auch gar nicht so eine Rolle gespielt. Sondern hey, wenn das Reich Gottes kommt, dann kommt es politisch, werden die Römer rausgerührt, dann kommt es in Israel und dann ist es vorwiegend für uns. Wir können sagen, das ist politisch ein bisschen aufgeladen und wenn man das in die heutige Zeit müsste übersetzen, dann hat das etwas von Make Israel Great Again. Oder auch Jerusalem First, oder? Zuerst wir, zuerst Jerusalem, zuerst Israel. Jetzt muss man leider sagen, das israelitische Volk war ja schon länger mit Gott unterwegs gewesen. Und so die Mentalität oder das Verständnis vom Reich Gottes, ganz nebenbei gesagt, das fußt auch natürlich auf der Interpretation von ihrer Bibel beziehungsweise von ihren heiligen Büchern. Das hat immer ein bisschen dazu geführt, sage jetzt mal so, dass sie nicht immer ganz, ganz gut gefahren sind mit dem Verständnis. Ich möchte nur ein Beispiel nennen. Sie haben eine sehr starke Überzeugung gehabt, zum Beispiel, dass Jerusalem, das ist immer ihre Stadt, die wird immer ihnen bleiben und Gott wohnt dort und Gott wird auch nie von dieser Stadt weggehen. Dummerweise ist dann Jerusalem ein paar Mal belagert worden und 605 vor Christus ist es dann so wie gewesen, die Grossmacht Babylon ist vor der Tür gestanden, vor Jerusalem, und man ist sich so sicher gewesen, dass Gott kommen wird und ja, Babylonier wird daran hindern, dass sie Jerusalem werden einnehmen. Das war aber leider nicht so gewesen. Jerusalem ist erobert worden. 587 vor Christus ist der Tempel der Juden zerstört worden. Völlig unvorstellbar. Das Haus, wo Gott drin wohnt, das wird zerstört von einer weltlichen Macht. Und das Volk Israel muss für 70 Jahre in ein Exil, darf selber nicht mehr in Israel wohnen, sind also ganz, ganz weit weg von ihrem Reich. Ja, so Beispiele gibt es noch mehr. Immer dann, wenn sich Israel ein bisschen verrennt hat, wenn sie gesagt hat, wir brauchen Gott nicht oder Gott ist nicht so wichtig oder ganz kurz gesagt, wir bauen uns ein eigenes Reich und Gott wird es dann schon richten, dann hat es das zu so Schwierigkeiten geführt. Und auch zur Zeit Jesu, die Besatzungsmacht mit den Römern, das hat auch, sagen wir mal, ähnliche Gründe, wie es zu dem gekommen ist. Und an dieser Stelle wäre es jetzt einfach, wenn wir einfach mit dem Finger würden auf das Volk Israel zeigen und sagen, ha, die haben jetzt wirklich alles falsch gemacht. Die haben jetzt lieber ihr eigenes Reich gebaut, anstatt dass sie auf Gott gehört haben. Aber das Tragische ist, sagen wir mal, von dieser Versuchung oder von dieser Tendenz, da sind wir nicht davon befreit. Nur weil wir Christen sind oder wie sich auch vielleicht Christen in der Politik und in der Wirtschaft engagieren, heisst das noch lange nicht, dass wir unser Reich bauen. Und wenn wir in unsere Geschichte zurückschauen, was so alles passiert ist unter vermeintlicher christlicher Flagge, müssen wir sagen, ja, da haben auch öppe mal Christen ihr eigenes Reich gebaut, haben nicht auf Gott gehört. Ja, und sind, sagen wir mal, haben sich entfernt von Gott. Und Gott hat sich sicher öppe mal gefragt, hey, was macht ihr da? Das ist eigentlich etwas Hochaktuelles. Gottes Reich bauen und nicht eigenes Reich bauen, das ist auch bei uns noch ein riesengroßes Thema. Jetzt ist aber die grosse Frage, ja, wenn das Volk Israel schon nicht immer ganz getüpft hat und die Christen haben es nicht immer ganz getüpft mit dem Reich Gottes bauen oder im Reich Gottes sein, was hat dann Jesus wirklich damit gemeint? Von was redet er? Von was für einem Reich redet er, wenn er sagt, dein Reich komme? Wenn wir unseren Blick über das Vaterunser schweifen lassen, dann merken wir, das Reich, die Herrschaft, die tickt irgendwie anders. Jesus redet nicht von Israel. Er redet auch nicht von Jerusalem. Er redet nicht einmal von den Römern. Da ist kein Bit, wo steht, ja Herr, dein Reich soll kommen, bitte rühr die Römer aus unserem Land raus. Man muss vielleicht dazu sagen, wenn Jesus über das Reich Gottes redet, dann redet er über sein Lieblingsthema. Zu keinem Thema hat er so viel gesagt, hat er den Leuten so viel erklärt wie zu diesem Thema. Das ist ein Herzensanliegen von ihm, das er will an den Mann bringen. Zum Beispiel im 13. Kapitel vom Matthäus-Evangelium, die die Bibel dabei haben, dürfen da gerne aufschlagen. Dort widmet er eine ganze Rede nur diesem Thema. Und man findet ganz viele Bilder drin, wo Jesus verwendet für das Reich Gottes. Ganz viele Gleichnisse, die er macht. Er redet zum Beispiel vom Reich Gottes wie von einem Senfkorn. Ein ganz kleines Körnchen, das gross wird, das wächst, zu einer mächtigen Pflanze wird. Oder er redet von einem Schatz, der gefunden wird in einem Acker. Und der Schatz, der hat so eine Anziehungskraft, der bewirkt bei dem, der ihn findet, so eine grosse Sehnsucht, dass der bereit ist, alles zu verkaufen, alles herzugeben, nur damit er den Schatz behalten kann. Und es gibt noch viele, viele andere Bilder. Und die spannende Frage ist, ja, was können wir dann durch diese Gleichnis, was können wir dann vom Reich Gottes erkennen? Auf was will uns Jesus auflupfen und was hat er schon seine Zeitgenossen eigentlich auflupfen? Im Kern redet Jesus davon, wie Gott sein Reich aufrichten wird. Im Prinzip ist das eine Art und Weise, wie Gott regiert oder wie Gott wird schauen, wie sein Reich wird kommen. Das heisst, er redet nicht von Grenzen, von Territorien, nicht von Staatsformen, sondern er redet ja, von etwas Nicht-Materiellen, nicht etwas, wo wir wirklich anlangen können. Man kann es gut vergleichen mit den Sonnenstrahlen. Also mit dem Sommerzeitwechsel haben wir es wirklich mal getüpft. Es ist Sommer, wenn wir raus schauen. Und das mit diesen Sonnenstrahlen ist ja so, wir merken nur die Auswirkungen davon. Wir können sie nicht anlangen. Wir können sie nicht irgendwo in ein Glas einsperren und wenn es mal dunkel ist, machen wir das Glas auf und dann haben wir Sonnenstrahlen bei uns. Nein, wir merken nur die Auswirkungen. Wenn wir die Augen zumachen, dann merken wir, es wird warm an unserem Körper. Wir merken dann auch, es ist hell. Und gerade jetzt auch im Frühling merkt man, hey, es fängt alles an zu wachsen. Jedes Pflänzchen, das man anschaut, jeder Strauch schiesst in die Höhe. Er blüht auf. Und genau so ist es auch mit dem Reich Gottes. Wir können es nicht materiell greifen, aber wir merken die Auswirkungen davon. Das können wir auch im ganzen Matthäus-Evangelium können wir das beobachten. Was sind die Auswirkungen davon, von dem Reich Gottes? Ich möchte euch nur mal ein Beispiel zeigen. Matthäus 12, 28. Dort redet Jesus und sagt, wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Jesus redet von einer Begleiterscheinung. Wenn das Reich Gottes kommt, dann müssen böse Geister weichen. Dann müssen die Platz machen. Dann kommt etwas, das mächtiger ist als sie. Und wir lesen von vielen anderen Auswirkungen, lesen wir auch noch. Zum Beispiel, wenn das Reich Gottes kommt, dann passiert es immer wieder, dass Leute körperlich geheilt werden. Dann werden die einfach wieder gesund. Oder es versöhnen sich Menschen miteinander. Leute, die länger zwischen miteinander haben, jahrelangen Krach, sie versöhnen sich wieder. Sie finden irgendwie einen gemeinsamen Nenner und können es wieder miteinander. Oder man findet ganz einen Haufen Wunder. In der Bibel ist voll davon. Wir lesen zum Beispiel davon, dass sich Nahrung plötzlich vermehrt. Ja, ganz konkret ist die Rede davon, dass Jesus mal 5000 Leute mal vor sich gehabt hat, ein bisschen Brot, ein paar Fisch und die Nahrung hat sich so vermehrt, dass es für alle gelangt hat. Und alles das passiert im Zusammenhang damit, dass das Reich Gottes kommt. Das sind die Auswirkungen, die wir jetzt schon sehen dürfen oder die Leute dort mal schon gesehen haben. Ganz spannend ist, wenn wir ins Vaterunser hineinschauen und uns einfach mal auf das beschränken und uns fragen, ja, was passiert dort mit dem Reich Gottes? Am Anfang vom Vaterunser sagt Jesus noch, dein Reich komme. Am Schluss sagt er aber, dein ist das Reich. Das pulsiert. Es ist etwas, wo erst noch kommt und gleichzeitig ist es schon da. Man kann sagen, Reich Gottes ist wie zwischen Gegenwart und Zukunft oder zwischen Wunsch und Realität. Das wechselt immer ein bisschen hin und her. Teil davon sehen wir schon, Teil davon, ja, kommen erst noch. Und das Spannende ist, wenn man dann anschaut im Vaterunser, das sind 7 Bitte. Die Zahl 7 steht im hebräischen Denken für göttliche Vollkommenheit. Das, was da kommt, was da anbricht, was Jesus will mit dem Gebet, das ist in jeglicher Hinsicht ist das vollkommen. Es braucht nichts mehr dazu. Es ist alles damit abgedeckt. Jesus hat nichts vergessen. Und es wäre ja mal interessant, wenn wir das Vaterunser durchgehen und uns mal fragen, ja, was wäre das denn für eine Welt oder was wäre das für ein Reich, für eine Herrschaft, die wir kommen, wenn alle sieben Bitten vom Vater unser würden erfüllt werden. Was würde da passieren? Was wäre das für eine Welt? Wie würde die Welt funktionieren? Ich gehe das mal so im Kopf durch. Du darfst auch das Vater unser aufschlagen oder das zumindest präsent haben bei dir geistig. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Das klingt für mich so. Es ist klar, in diesem Reich, Gott kommt immer an erster Stelle. Sein Wille setzt sich überall durch. Es gibt keinen Ort, wo sich Gottes Wille nicht durchsetzt. Aber man muss sich auch nicht fragen, ja, ist das jetzt Gottes Wille? Tue ich Gottes Wille? Tue ich Gottes Wille nicht? Nein, es ist einfach klar. Überall passiert Gottes Wille. Oder dein tägliches Brot gib uns heute. Unser tägliches Brot gib uns heute. Ich verbinde das mit Mangel. Es gibt keinen Mangel mehr in dieser Welt. Niemand muss hungern, niemandem fehlt es an etwas. Und jeder ist zufrieden mit dem, was er hat. Es schaut keiner neidig auf den anderen, oh, das hätte ich auch noch gern, oder warum hat jetzt der das und ich habe es nicht. Sondern nein, alle unsere Mängel sind deckt. Und vergib uns unsere Schuld. Ja, alle unsere Schulden sind vergeben, ob finanziell oder im Zwischenmenschlichen. Niemand schuldet jemandem etwas. Alle Beziehungen sind miteinander im Reinen. Wir haben alles geklärt. Wir haben keine schlechten Gedanken, wenn man vielleicht irgendjemanden trifft und denkt, oh, da habe ich doch letztes Mal was vergessen oder ah, dort bin ich mal in ein Fettnäpfchen reingetrampelt. Nein, wir sind mit allem im Reinen. Es besteht keine Schuld. Und lass uns nicht in Versuchung geraten. Ich würde sagen, da passiert nichts mehr Böses in dieser Welt. Niemand lässt sich dazu hinreissen, jemandem zu Leid werken. Sich ja, zu Intrigen, Machtspiel, Betrügereien hinreissen zu lassen. Das würde alles der Vergangenheit angehören. Das kommt gar nicht mehr vor. Wir müssen auch nicht irgendwie uns schützen, weil wir denken, ja, will jetzt der mir recht etwas Gutes oder will er etwas Böses? Hat er, ja, sind die Absichten, die er mir sagt im Gespräch, sind das wirklich, ist das das, was er meint? Oder hat er irgendwo noch so eine geheime Agenda? Bin ich einfach nur Mittel zum Zweck oder hat er mich wirklich gern? Kurzum können wir sagen, wenn alle sieben Bitten vom Vater unser würden erfüllt werden, dann gäbe es da nur noch versöhnte Beziehungen zwischen Mensch, der Natur, unseren Mitmenschen. Es wäre in dem Sinn wirklich die vollkommene Welt. Und genau das beschreibt das Vater Unser mit dem Reich Gottes. Das ist die Welt, die einmal wird kommen. Auf diese Welt steuern wir mit Jesus zu. Das Vater Unser hat also eine gewaltige Perspektive, was das Reich Gottes anbelangt. Das ist ein riesen Horizont und ich hoffe, der Horizont begeistert euch ganz ähnlich wie mich selber. Und spannend ist jetzt auch, ja, was hat das mit uns zu tun? Klar, Jesus wird das irgendwann aufrichten und das wird irgendwann kommen. Aber ja, sind wir jetzt einfach nur von dieser Herrschaft, sind wir jetzt einfach nur betroffen oder... Ich habe ja auch gesagt, ja, das Reich Gottes liegt noch in der Zukunft. In dem Fall, ja, also müssen wir bis morgen warten. Was ist los? Spannend ist, dass Jesus ein paar Vers später Folgendes zu seinen Jüngern sagt. In Matthäus 6,33 lesen wir, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Spannend. Das Reich, von dem, wo Jesus redet, im Vater Unser, dafür dürfen wir uns einsetzen. Das soll unsere erste Priorität sein. Das sollen wir suchen. Oder andere Bibelübersetzungen reden gern vom Trachten nach dem Reich Gottes. Wir sind also nicht nur Betroffene von diesem Reich, wir sind Beteiligte. Wir dürfen mitmachen. Und ich finde, das ist ein riesen Privileg, das wir dürfen haben als Leute, die mit Jesus unterwegs sind. Jetzt kann man ja sagen, das vollkommene Reich, was haben da unvollkommene Menschen damit zu tun? Gott sagt aber, hey, ihr seid mit von der Partie, ihr dürft da mitwirken, ich habe euch eine Rolle zugedacht, ihr dürft da mitgestalten. Das ist eine riesige Verantwortung und aber auch ein riesiges Privileg, wo Gott uns da zutraut. Und warum also nicht einmal das Vater Unser, mal die Reich Gottes Perspektive sich präsent machen, das Vater Unser durchgehen und denken, was könnte denn mein Beitrag sein? Zum Beispiel gerade beim Mangel. Wo hat mir Gott eine Rolle zugedacht, einen Part, wo ich darf jemand sein, wo dem Mangel in der Welt begegnen, wo Mangel darf lindern? Oder wo, vielleicht gerade beim Thema Schuld, wo darf ich ein Versöhner sein? Wo darf ich, wenn Schuld um mich ist, der sein, der den ersten Schritt macht? Ob das jetzt mit dem lästigen Nachbar ist oder beim Arbeitskollegen oder mit Leuten, die man vielleicht schon jahrelang zwischt haben. Keine Ahnung. Wir können das bewegen mit Jesus im Gebet. Wir müssen nicht sofort die ganze Welt verändern, das sage ich nicht. Und Vollgas und so weiter. Aber einfach mal im Kleinen anfangen. Und das Beste an dieser Sache ist, wenn wir den Vers, wenn wir darauf zurückkommen, wenn wir uns für das Reich Gottes einsetzen, dann müssen wir uns um nichts anderes mehr Sorgen machen. Dann müssen wir uns nicht mit irgendwelchen sonst Sachen quälen, sondern dann dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott uns versorgt, dass er uns treu ist und dass die einzige Sorge ist, die wir noch haben, ist, dass das Reich Gottes in dieser Welt wird Wirklichkeit werden, dass es ganz da ist. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Herr Jesus, danke, danke vielmals für das Gebet, das du uns gegeben hast und für das, dass du gesagt hast, dein Reich wird kommen. Und es ist etwas Gewaltiges, das da kommt, es ist etwas Grosses und wir dürfen daran beteiligt sein und es wird einmal die ganze Welt umspannen. Und Herr Jesus, es ist ein Privileg, dürfen mitschaffen, mitzuwirken, du willst uns mit an Bord haben, du ziehst das nicht einfach allein durch. Und Herr, ich möchte dir einfach bitten, oder mir wollen dich bitten, dass du uns zeigst, wo unser Beitrag darf sein. Wo leist du uns Sachen aufs Herz? Wo dürfen wir Reich Gottes Bauer sein, Mitgestalter? Wo dürfen wir dein Reich sichtbar machen? Bitte zeigt uns das. Bitte gib uns ja, die richtigen Schritte. Nicht zu grosse, nicht zu kleine, aber einfach Herr, dass wir ganz nah an deinem Herz dürfen sein. Und dass wir einfach mutig dürfen, den nächsten Schritt machen. Amen.